ARD.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind immer eine unauffällige Fliege sein wollte. Also ich wollte immer unauffällig sein. Ich habe mir vorgestellt, dass ich so einen Zaubermantel habe und man mich nicht sieht. Und das war so mein Thema. Ich wollte einfach nicht auffallen. Und dann kam aber der Moment, wo ich merkte, ich habe da, also vor allem dann später in der Schule, ich habe eine Gabe oder eine Besonderheit, die andere vielleicht nicht so haben.
So Leute, mal ganz kurz zuhören. Jetzt kommt Nachsitzen mit Herr Schröder. Also mit Herrn Schröder, also ist ja Dativ, ne? Also mit wem? Also mit mir, mit dem Schrödi. Also, Stifte raus, es geht los.
Dann machen wir erstmal Anwesenheitskontrolle. Für diese Folge habe ich mir eine ganz besondere Problemschülerin eingeladen. Sie ist Sängerin, Schauspielerin und Coach bei The Voice of Germany. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie heute die Wolken an meinem Erwartungshorizont weiterschiebt. Die Rede ist selbstverständlich von Yvonne Katterfeld. Yvonne, bist du anwesend?
Ich bin anwesend, ja.
Geistig, körperlich und präsent.
Ja.
Die neue Tour startet bald, The Move. Wie konntest du Zeit finden? Bist du gerade voll im Stress und wie geht's dir?
Also das Jahr hat sehr stressig begonnen, weil mein Album um den Jahreswechsel fertig sein musste und wir völlig vergessen haben, dass ja über Silvester alle natürlich im Urlaub sind und das war... Also von Anfang an des Jahres schon sehr anstrengend und hat aber auch viel Spaß gemacht, ne, weil, also wie mein Albumtitel schon sagt, es geht um Bewegung, in den Emotionen innerlich, aber auch äußerlich in Bewegung bleiben. Und das ist auch so das Motto jetzt für meine Tour und heißt aber für mich, dass ich ziemlich viel vorbereiten muss. Also da kann ich mich eben nicht nur auf die Bühne stellen und singen und mich auf die Stimme fokussieren, sondern da ist halt Performance schon das A und O.
Move. Jetzt habe ich gerade einen Geistesblitz, weil als Pädagoge freue ich mich natürlich. Also das Wort Motivation kommt ja von movere aus dem Lateinischen, von bewegen.
Ja. Jetzt hast du dich aber qualifiziert.
Jetzt muss ich das natürlich raushauen. Motivation kommt von movere, das ist natürlich spannend. Ne?
Ja, genau. Und eigentlich war das auch die Motivation für das Album. Weil es um Motivation geht auch, sich selber zu motivieren. Ich bin zum Beispiel super gut drin, andere zu motivieren, aber ich bin wirklich schlecht drin, meine eigene Motivation, weißt du, diese intrinsische Motivation zu finden und zu sagen, ich mache jetzt Sport, ich mache jetzt das, ich mache die Sachen sofort, ich prokrastiniere nicht und verschiebe die Sachen. Und der erste Song Move, genau darum ging es auch, mich selber zu motivieren, aus der Starre und dem Chaos im Kopf in Bewegung zu kommen und ins Tun.
Trotzdem liest sich ein Zeugnis von dir ganz anders. Wenn ich jetzt an Motivation denke und an Prokrastinieren, an so wie du deine Ziele verfolgst, ich muss es vorlesen, weil es einfach so schön klingt. Das Zeugnis ist von 86, 87 aus der 1a.
Erzähl mal.
Yvonne ist eine Zielbewusste. Allein schon das Wording und welche Worte sie für dich...
Zielbewusste, ja krass. Zielbewusst.
Also wow. Yvonne ist eine zielbewusste und gewissenhafte Schülerin, der das Lernen leicht fällt. Erworbenes Wissen behält sie dauerhaft und jetzt kommt das schönste Wort und anwendungsbereit. Ihre Heftführung ist vorbildlich. Yvonne trainiert im Trainingszentrum Geräteturnen. Durch ihre freundliche Art und ihre vorbildliche Lerneinstellung wird sie von allen Schülern der Klasse geachtet. Und jetzt Betragen 1, Fleiß 1, Ordnung 1, Mitarbeit 1.
Wow.
Das ist 1a, ne? Das ist, also du warst in der
1a.
Das ist
1a und alles 1a. Ja, ja.
Das war 1986. Deutsche Demokratische Republik an der Polytechnischen Oberschule. Es ist natürlich jetzt richtig lange her. Aber trotzdem erkennst du an dir selber so Züge des Prokrastinierens, dass man sich nicht so motivieren kann. Also das kommt auch vor, sagst du.
Also ich würde sagen, das, was damals in meinem Zeugnis stand, trifft heute eher weniger zu.
Das war damals,
Das war damals. Und ich glaube aber, das hatte wirklich damit zu tun, ich weiß nicht, also ich war, glaube ich, schon sehr brav als Kind und sehr angepasst. Und ich bin ja in der DDR groß geworden und da hat man sich eher angepasst. Also auffallen war da eher nicht so gut, auch individuell sein war auch nicht unbedingt gewünscht. Und insofern, habe ich mich, glaube ich, wirklich angepasst und versucht, die Erwartungen zu erfüllen. Ja. Ich habe innerlich schmunzeln müssen bei dem Thema Heftführung und so. Also ich kann schon Sachen gut abordnen, aber meine Schrift ist eine Katastrophe. Also die sieht total chaotisch und also wir schreiben ja auch nicht mehr. Ne? Wir schreiben ja alles mit dem Computer und man verlernt wirklich das Schreiben. Und was hast du noch vorgelesen? Gewissenhaft, das bin ich schon. Also ich bin sehr perfektionistisch. Was war da noch?
Erworbenes Wissen hast du dauerhaft und anwendungsbereit.
Gar nicht mehr.
Und Heftführung vorbildlich.
Nee, irgendwie trifft das alles nicht mehr so zu. Also ich, meine Mutter wundert sich manchmal auch tatsächlich. Ich sage, aber du warst doch als Kind nicht so.
Du warst mal so ein liebes Kind.
War da nicht auch Ordnung? Genau, Ordnung. Hier, Ordnung. Ordnung, yeah. Mitarbeit, Fleiß. Ich habe sogar mit Betragen einmal eine 2 bekommen, habe ich gesehen.
Ja, das geht gar nicht. Was ist da passiert? Nee, du hast auch an einer Stelle mal gesagt, dass Individualität war, wenn ich mich recht erinnere, so sagst du, nicht gerne gesehen. Also es galt als völlig normal, dass man ja sich so anpasst. Aber trotzdem, als Künstlerin musstest du ja irgendwann auch ausbrechen. Ne? Es muss ja Momente gegeben haben, wo du, sag ich mal, auf das sich anpassen gepfiffen hast.
Ja, das ist richtig. Und ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, weil schon so ein paar Verhaltensweisen von mir schon aus meiner Kindheit kommen und mir auch öfters im Weg stehen. Also ich glaube, das ist mein Thema gewesen, ausbrechen aus diesem Angepasstsein und auffallen und herausstechen oder überhaupt sich zu trauen, aufzufallen. Es gab schon Situationen, wo ich dann mal ausgezeichnet worden bin vor der Schule für besonders gute Leistungen, aber eigentlich wollte ich nie auffallen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind immer eine unauffällige Fliege sein wollte. Also ich wollte immer unauffällig sein. Ich habe mir vorgestellt, dass ich so einen Zaubermantel habe und man mich nicht sieht. Und das war so mein Thema. Ich wollte einfach nicht auffallen. Und dann kam aber der Moment, wo ich merkte, ich habe da, also vor allem dann später in der Schule, ich habe eine Gabe oder eine Besonderheit, die andere vielleicht nicht so haben. Und dadurch fiel ich plötzlich auf und ich würde sagen, ich war auch unauffällig und unscheinbar. Also ich war jetzt kein Mädchen, wo man gesagt hat, oh guck mal, da ist die Katterfeld, boah, die finden wir so gut und so. Ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich nicht aufgefallen. Und ich bin in dem Moment aufgefallen, wenn ich gesungen habe zum Beispiel oder wenn ich irgendwas Kreatives gemacht habe oder vor der Klasse irgendwas schauspielern musste, dann fiel ich plötzlich auf und das ist natürlich auch mir aufgefallen. Aber der Weg auszubrechen, was du gerade beschrieben hast, aus diesem Angepasstsein, aus diesem sich zu trauen, sich zu zeigen, mutig zu sein, das waren Jahre, ich würde sogar sagen jahrzehntelanger Weg.
Also im Grunde hast du schon mal das Gefühl gehabt, okay, eigentlich habe ich große Ziele, eigentlich habe ich Lust zu singen und irgendwie herauszugehen aus dem Schatten eventuell, aber du hast es dir lange nicht getraut, das zu tun, das zu wagen, ne? Weil
ja, ich habe mich immer eher hinten angestellt, also auch im Sportunterricht oder so. Ich bin immer die, die alle vorgelassen hat. Ich bin nie auf die Bühne gerannt. Ich habe eher immer sehnsuchtsvoll auf die Bühne geguckt, wenn da jemand gestanden und gesungen hat.
Oh, ja.
Und wie so ein kleines Mädchen dachte, ach, ich würde so gerne da stehen, aber erstens traue ich mich nicht. Aber es war so ein innerliches Wissen da, ich kann das auch und ich kann das vielleicht sogar auch besser.
Ich traue mich nicht, quasi die Angst, besser zu sein als die anderen oder dass du dann nicht mehr gemocht wirst, weil du ja dann eine Angeberin bist?
Ja, also es war eine andere Zeit. Heute mit TikTok und Instagram, diesen ganzen Social Medias, es ist ja wirklich, jeder filmt sich selber, das wäre früher absolut verpönt gewesen. Also man hätte sofort als eingebildet gegolten oder angeberisch und ich glaube, ich habe auch mal so meine Zeugnisse überflogen, da tauchte das Wort Bescheidenheit auf und ich glaube, das war ich schon immer. Also wenn mir jemand was angeboten hat zum Beispiel, ich weiß nicht, es wurde mir einfach so beigebracht, ich habe das dann immer abgelehnt meistens. Also ich habe wirklich versucht, nicht aufzufallen.
Ich meine, Erziehung in der DDR ist sicherlich auch nochmal eine andere als Erziehung in der BRD. Nein, also ich glaube, Bescheidenheit, Zurückhaltung, vielleicht auch angepasst sein, ne? Nicht sofort das eigene Ego in den Vordergrund stellen. Das sind sicherlich in vielerlei Hinsicht sehr positive Eigenschaften, die man da, ja, auf die man Mehrwert gelegt hat. Und krass, das heißt, du hast auf die Bühne geschaut, jemand anders war eventuell auf der Bühne und hast gesagt, eigentlich will ich ja. Und dann da gibt's da so eine Stimme, die dir sagt, nee, Yvonne, das solltest du, das darfst du jetzt nicht, du wirst beneidet.
Ja, genau, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe früher auch getanzt in der Schule, das war dann erst so 5. Klasse oder so. Nee, stimmt gar nicht, ich habe davor noch Ballett gemacht, neben den Gerätetouren, das gehörte mit dazu. Und beim Tanzen wurde ich dann immer in die erste Reihe geholt, nach vorne. Und ich habe gemerkt, dass das anderen nicht gefiel. Also ich habe schon immer gespürt, und es war mir nicht egal, was andere von mir gedacht haben. Und ich habe gemerkt, so, denen war das ganz recht, dass ich nicht so auffiel. Und plötzlich stand ich da eben in der Mitte und wurde von der Lehrerin sozusagen auserwählt und durfte in der Mitte tanzen. Ja. Und das war schon einigen Affront. Und ich habe da auch von einer Mitschülerin oder Freundin, Halbfreundin, auch einen Brief darüber bekommen. Den habe ich sogar noch.
In welchen Inhalt? Also quasi so...
Ja, sie waren dann enttäuscht über so gewisse... Ich weiß nicht, mochten sie irgendwie nicht, dass ich plötzlich auffiel oder vielleicht auch ihnen die Show gestohlen habe. Weil natürlich war ich, wie du vorhin auch gesagt hast, ich bin immer im Schatten geblieben. Und ich bin da auch wirklich geblieben bis zu dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ins Licht zu gehen. Es gibt ja von Nelson Mandela auch diese tolle Rede, wo er eben sagt, ne, sich zu trauen, das eigene Licht auch zu zeigen.
Ja.
Diese Eigenschaften, die ich gelernt habe, die du vorhin genannt hast, die sind was sehr Positives, finde ich. Und ich finde, die sind auch wirklich sehr verloren gegangen. Vor allem, ich glaube, an generell, wenn man heute Lehrer ist, hat man es wirklich, glaube ich, sehr schwer mit Schülern. Das sind schöne Werte, aber sie stehen, wenn man künstlerisch auf der Bühne stehen will, sie stehen einem im Weg. Mhm. Und da beneide ich oft andere Künstler, die das mit links machen und denen das egal ist, die Rampensau sind. Und ich bin nicht Rampensau genug, ja, als dass es mir egal ist. Und ich wünschte mir aber manchmal, es wäre mir so egal. Verstehst du?
Ich verstehe dich sehr gut. Und es ist wahrscheinlich für, sag ich mal, wenn man einen künstlerischen Lebensweg einschlägt, schwierig, ne, wenn man das so im Hintergrund, aber trotzdem, es hält einen natürlich bescheiden und das ist sicherlich was Gutes, aber auch für jeden individuellen Lebensweg, wenn du irgendwie eine Idee hast oder weiß ich nicht, irgendwas, was vielleicht ein bisschen heraussticht, dann ist es sicherlich nicht so leicht, dann diesen Weg zu gehen und zu sagen, nee, da breche ich jetzt aus und ich mache das und ich setze das um. Hast du ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, so ins Licht zu gehen, sag ich mal, den künstlerischen Weg zu verfolgen, gab es einen Moment, also der Moment im Abiball war es noch nicht, oder? Da, wo du gesungen hast.
Nee, da habe ich mit dem Popo zum Publikum gesungen.
Kannst du das noch beschreiben, wie ist das? Also quasi, du hast nach hinten geschaut, du hast zu den anderen Leuten auf der Bühne geguckt, weil du, wolltest du dich verbergen oder wie kann man das?
Ja, also ich habe zu der Zeit, ich habe was von En Vogue gesungen, das weiß ich noch, Don't Let Go. Und das war sehr en vogue auch zu der Zeit. Also das kam schon gut an musikalisch. Ich habe meine Freundin angeschaut, die meine Background-Sängerin waren sozusagen. Mhm. Ja, und zu denen habe ich geguckt und ich hatte ein rotes Kleid an, einfach so mit so Spaghetti-Trägern. Gibt es auch noch eine Videoaufnahme. Und ich gucke wirklich, ich glaube, ich bin mal ganz kurz vorne im Publikum gewesen und habe mich aber wieder umgedreht. Also ich bin wirklich mit dem Rücken, stehe ich zum Publikum und performe.
Und wurde dir das dann irgendwie gespiegelt? Also haben die aus dem Publikum Leute, hey, warum hast du dich nicht umgedreht?
Das weiß ich gar nicht mehr. Also es wusste jeder, dass ich sehr schüchtern bin, vor allem wenn es um die Musik ging. Also viele haben, auch Freunde haben gesagt, Mensch, jetzt sing doch mal was für uns und so. Und ich hab gesagt, nee, also so auf Zuruf konnte ich das sowieso nicht, so spontan. Mhm. Und ich wollte auch nie, dass mich jemand hört. Ich habe nie, es gibt so heutzutage so viele Sängerinnen, die das so die ganze Zeit singen und denen das auch, also erstens egal ist, ob das jemanden stört, aber andererseits denke ich, ja, aber auch irgendwie cool. Also irgendwie finde ich das
direkt.
Ja, ich sage ja, es sind so Eigenschaften, die ich beneide und wo ich manchmal so denke, ach, ich wünschte, ich wäre so, es wäre mir so egal. Aber man musste mich wirklich überreden, dass ich jemandem was vorsinge und dann habe ich den oder diejenige irgendwo weit in den Keller irgendwo hingezogen und gesagt, okay, wir gehen jetzt ganz weit weg von den Leuten und dann da unten singe ich dann. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt diesen Beruf ergriffen habe. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass ich deswegen Schauspielerin geworden bin.
Ja, weil sich so viel erstmal im Verborgenen so abspielt, meinst du?
Ja, ich glaube, wenn man, du hast vorhin auch das Thema Ziele angesprochen oder Träume, die ich nicht ausgesprochen habe. Ich glaube, wenn man ganz viel verbirgt und nicht ausspricht, also erstens glaube ich daran, dass es dann auch wirklich wahr wird. Das ist meine Erfahrung, weil die Sehnsucht so stark wird, dass man alles dafür tut, dass das auch am Ende so wird. Und diese anderen Dinge, die ich ausgesprochen habe, die sind meistens verpufft.
Das ist total spannend, dass das, was im Verborgenen sich entwickelt, eben natürlich dann auch Zeit hat zu reifen.
Ja.
Und dass man mitwächst mit diesen inneren Zielen. Und dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, so jetzt mache ich's. Also ich hatte meine Pläne oder meine Wünsche, mal aus den Schulkorridoren auszubrechen, die habe ich mit Sicherheit erstmal so 5-6 Jahre mit mir rumgetragen in der Schule und gedacht, eigentlich würde ich gerne nochmal einen kleinen Nebenabstecher machen und dann wieder verworfen und es hat sehr, 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 sehr lange gedauert, bis überhaupt der erste Schritt zustande kam, ne, der dann vielleicht mal so ein Sabbatjahr war oder so die erste Befreiung und so. Und genau, und ich habe zum Beispiel, also meine Ziele, dann irgendwas Bühnenmäßiges zu machen, habe ich, also ich habe regelrecht meine Freunde angelogen und habe gesagt, ich gehe nach Kanada und mache da so ein Theaterprojekt und hatte das heimliche Ziel, dann eben auf der Bühne was umzusetzen.
Ja, echt? Und hast du dann gemacht?
Nee, ich habe da zwar dann auch so ein Theaterprojekt gemacht, aber ich habe dann mein eigentliches Ziel, so ein bisschen Stand-up auszuprobieren, habe ich niemals ausgesprochen, ne? Also einmal auch aus der Angst, dass es dann verpufft in diesem Moment, ne? Dass es dann irgendwie in eine falsche Richtung geht oder irgendwas, was ich gerne, ich wollte es für mich behalten und für mich betrachten und für mich prüfen auch, ne? Ob es überhaupt etwas mit mir zu tun hat, wirklich. Und deshalb bin ich auch da bis nach Kanada ganz weit weg und habe das dann da. So wie du sagst, wenn du jemandem was vorsingst, gehst du erstmal mit der Person in den Keller.
Ja.
Der Keller war für mich Toronto dann im Grunde und habe das da tatsächlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch in Kellern dann da so diese Bühne ausprobiert. Ne? Thema Vorsingen auch. Ne? Ich muss dir erzählen, weil es war wirklich genauso. Ich musste ja mal vorsingen in der 7. Klasse in der Schule in Musik bei Frau Schröer. Fürs D hat es nicht gereicht. Und ich musste vorsingen, 7. Klasse. Und ich habe nur so gefiept. Ne? Also es war so vor Pubertät und die gesamte Klasse hat gelacht. Ganz schlimm. Oh, und seitdem habe ich kein Musikinstrument mehr angerührt. Ne? Also es ist schon ganz schlimm. Witzigerweise erinnere ich mich auch noch an diesen Moment. Ich weiß auch genau, wie das Klassenzimmer aussah. Ich weiß genau, das war so ein Klassenzimmer, wo so ein paar Stufen so hinten so hoch ging. Also ein bisschen so wie so ein Publikum so saß man so auf so einer Tribüne. Und unten war die Lehrerin mit ihrem Klavier. Und da haben verschiedene Leute vorgesungen. Und da sollte ich auch vorsingen und... Also da waren ich wusste gar nicht, wie das geht. Also das ist ja, Stimme ist ja, ich meine, das muss ich dir ja nicht sagen, aber es ist so eine komplexe Angelegenheit, wie viel Persönlichkeit da drin ist, wie viel Selbstvertrauen. Und ich wusste überhaupt nicht, was Stimme ist. Ja, ich habe einfach ich konnte auch keine Tonleiter lesen und so. Ne? Und dann habe ich einfach wie so einen Ton angestimmt und dann haben alle gelacht und dann war das Thema für mich gegessen.
Ne? Also, nein. Und hast du dann noch mal jemanden, also wenn so Happy Birthday ist oder so, singst du da noch oder gar nicht mehr?
Ja, doch. Aber dann gucken die immer. Gucken die von rechts und links, hey, wer singt denn hier so falsch? So.
Und du guckst wahrscheinlich auch immer, ne? Wie sind die Reaktionen, oder? Oder ist dir egal inzwischen?
Nee, das ist nicht egal. Es gab nochmal einen Moment, da war ich Lehrer in so einer Schülerfreizeit, stimmt. Und da gab es einen anderen Leiter, der hat dann auch in so einem Kloster so einen Chor angestimmt. Und da bin ich auch habe ich, glaube ich, nur die Lippen bewegt. So. Naja, genau. Es ist sehr, sehr tief.
Das sind diese Ereignisse, ne, die sich wie so ein Foto, auch wenn man kein Foto davon hat, aber die sich wirklich so bildlich ins Gehirn und in die Zellen einprägen. Also ich habe auch solche Erlebnisse. Ich habe zu Hause immer ganz viel gesungen. Also das, was ich draußen nicht gemacht habe, habe ich zu Hause in meinem Zimmer gemacht. Und mein Vater, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber der war total genervt. Und mein Vater hat einen sehr schwarzen, bösen Humor. Ich bin mit sehr lustigem, aber bösem Humor aufgewachsen. Was ich liebe und was mir auch gut tut. Also ich liebe wirklich guten Humor. Aber der hatte dann eben so eine Art, mir zu sagen, dass das eben total nervt und ich soll doch bitte aufhören. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Auf jeden Fall war das der Auslöser dafür, glaube ich, dass ich dann mich noch mehr zurückgezogen habe. Vielleicht war das auch der Auslöser von allem, ich weiß es nicht. Ja. Aber diesen Moment werde ich nicht vergessen. Und da habe ich dann wirklich nur noch für mich das gemacht. Und ich glaube, meine Eltern haben mich zum ersten Mal singen hören, als ich 15 war.
Aha.
Da war ich in der Musikschule. Und da habe ich dann, Natural Woman habe ich gesungen. You Make Me Feel Like a Natural Woman, genau. Und ich glaube, da haben mich meine Eltern das erste Mal gehört.
Und wie haben sie reagiert, als sie das erste Mal dich gehört haben?
Also die fanden das natürlich schon toll und haben sehr überrascht reagiert. Und meine Mutter wusste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon, dass ich das beruflich machen will. Mhm. Deswegen war die Begeisterung, glaube ich, schon da. Aber die Angst kam auch durch, dass ich diesen Beruf ergreifen würde oder überhaupt auf die Idee kommen würde, das zu studieren und in diese Richtung zu gehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich so 15, 16 war, ich hatte nur ein Praktikum leider in der Schule. Da bin ich in den Kindergarten gegangen. Das wäre meine Zweitwahl, glaube ich, als Job gewesen. Also ich glaube, das wäre so mein anderer Traumjob gewesen, Erzieherin zu werden im Kindergarten.
Oh, kleine Pause, bitte einmal an die frische Luft.
Pass auf, ich habe jetzt hier ein paar Zettel, die tun mir immer so Zettel in so eine Tasche hier rein. Ich weiß wirklich nicht, was draufsteht. Ich habe es Und wir reden einfach direkt spontan drüber. Ich nehme jetzt mal nicht den, den ich in der Hand habe, ich nehme einfach den. Kantinenessen.
Ich erinnere mich irgendwie an die Spirellis mit der Tomatensauce und den Wiener Würstchen drin. Das ist irgendwie so ein Geschmack. Ich glaube, wir hatten immer eine Kantine, ja. Das war, ich glaube, Essen war total wichtig. Mhm. Also Essen war so, das gehörte dazu. Und ich finde das heute, dass es oft vernachlässigt wird. Also bei meinem Sohn an der Schule, denke ich, die kriegen erst um 13.05 Uhr, können die erst Mittag essen. Und davor haben die auch irgendwie nur 10 Minuten und 15 Minuten Pause. Und ich finde so Pause, das weißt du ja als Lehrer auch, ich finde Kinder brauchen eine viel längere Pause, um wirklich auch sich auszutoben, sich zu bewegen und den Kopf frei zu machen.
Die brauchen ja eine halbe Stunde große Pause, erstmal rumrennen.
Gibt es da an der Schule leider nicht. Aber will ich jetzt gar nicht so eingehen. Aber die Kantine, ich kann mich noch dran, und irgendwie Milchreis gab es immer. Milchreis und irgendwie diese Spirellis und... Ich glaube, es war okay, das Essen, aber meine Mutter kocht sehr gut. Da war mein Anspruch natürlich größer, aber irgendwie, ich habe immer Hunger gehabt bis heute und ich habe immer alles gegessen, glaube ich.
Wir hatten eine Mensa, die war ganz neu errichtet worden für teuer Geld, da wo ich als Lehrer unterrichtet habe. Und die Schüler waren da einmal und dann war es okay, da hinzugehen, aber es war viel cooler, sich zum Lidl abzusetzen und dort irgendwie sich, keine Ahnung, für 2 Euro die billigsten Chips reinzupfeifen. Aber es war halt ein Moment der Freiheit. Ne? Das war, das ist mir so ein klarer...
Ja, da kann ich auch noch dran erinnern. Stimmt, immer dieser Gang in den Supermarkt.
Ja, ja. Man hat nur irgendwie wirklich den letzten Rotz gegessen, aber es war... Aber es war Freiheit und das ist so pädagogisch natürlich so völlig klar, dass das tausendmal mehr wert ist als irgendwie so ein gutes Kantinenessen oder so. Schulweg.
Oh, mein Schulweg. Ah, mein Schulweg. Warte mal, also in die Grundschule, die war direkt, ich habe in Erfurt am Roten Berg gewohnt, in so einem Plattenbau. Und der Schulweg war, ja, ich bin da immer mit Freundinnen hingegangen. War recht okay. Also der war kurz, aber dann zum Gymnasium, der war recht lang. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde, ich musste Bus fahren. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass ich vieles schon früh alleine gemacht habe. Also auch so zum Sport alleine fahren und so. Man war ja als Kind oft wirklich schon losgelassen. Ich glaube, ich bin auch vom Kindergarten alleine nach Hause gelaufen. Also der Kindergarten war gegenüber von unserem Plattenbau. Und ich kann mich erinnern, dass ich da als Kind auch alleine zurückgelaufen bin, meine Mama gerade gearbeitet hat. Weil die hat ja... Als Lehrer, das weißt du, natürlich war die dann auch immer sehr lange weg.
Schulweg ist bei mir 4 Kilometer hingelaufen und 4 Kilometer zurück. Nein, stimmt nicht. Nein. Beides bergauf. Ich bin mit Fahrrad hingefahren. Aber Schulweg ist mal pädagogisch wichtig, ne? Worüber denkt man nach beim Schulweg?
Erzähl mal, wie denkst du? Also es ist ja so, auch bei meinem Sohn, ne, macht man sich ja dann auch Gedanken, der ist jetzt aufs Gymnasium gekommen, wir sind umgezogen. Von Berlin nach Bayern. Auch nochmal riesen anderes Schulsystem und wirklich nochmal krass anspruchsvoller.
Ah, ihr lebt in Bayern, jetzt wusste ich gar nicht.
Und wir hatten einen Schulweg, also mein Sohn hatte den schönsten Schulweg überhaupt. Wir sind durch den Wald gelaufen. Ich finde, es war der absolut traumhafteste Schulweg in der Grundschule, den man sich vorstellen kann. Durch den Wald, 10 Minuten und du hast morgens die Vögel gehört und die Bäume. Und das war so freimachen nochmal und oder auch mit dem Fahrrad durchfahren. Und das war so ein Traum, fand ich. Und jetzt ist es der Schulweg dann, weißt du, du kannst den ja nicht immer aussuchen, aber dann, ich bin ja schon froh, wenn ein Bus direkt vor die Schule fährt oder mit der S-Bahn hier. Die Möglichkeiten gibt es ja. Aber ich wollte nicht, dass er so lange fährt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du jetzt sagst, Schulweg ist so wichtig pädagogisch.
Entweder läufst du durch die Natur oder du bist mit deinen Freunden unterwegs. Also es ist diese, nicht die pädagogische Zeit, die sozusagen die hauptpädagogische Zeit ist, so wenn du da im Unterricht sitzt, sondern es ist wie in der Musik, ne? Die Note ist wichtig, aber genauso wichtig ist die Stille drumherum. Also es ist das, was die Note umgibt. Und das ist der Weg hin, ist der Weg zurück, es sind die Pausen. Ja. Es ist das, was, wie sich der Geist letztlich dann entspannen kann und,
ich finde gerade so durch die Natur, ne? Wenn man dann nach der Schule, es ist ja wirklich, findet so viel im Kopf statt, dann den Kopf wirklich frei zu machen. Ich finde das auch wichtig. Einmal gab es die Diskussion, ob wir direkt, da waren wir im Prenzlauer Berg in Berlin, ob wir direkt die Schule daneben wählen. Mhm. Und dann dachte ich so, das finde ich irgendwie komisch. Also so direkt die Schule, so 2 Häuser weiter, finde das ist zwar praktisch und so, aber irgendwie fehlt da was. Und
das muss auch eine andere Welt sein, ne? Es darf auch.
Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist genauso. Ich weiß, wenn wir zur Arbeit gehen, also wenn ich zur Arbeit gehe, ist erstmal für mich so, wenn ich mein Haus verlasse, meine gewohnte Umgebung, mein Zuhause, ist erstmal so eine gewisse, immer so eine Überwindung da. Ich so, oh Gott, jetzt muss ich wieder, wie so ein kleines Mädchen in die große, weite Welt. So, keine Ahnung, was mich da erwartet, welche Menschen mich erwarten. Ich lerne immer neue Menschen kennen. Ich habe Anforderungen, die ich erfüllen muss. Das erwarten die Menschen. Ich bin da jetzt, habe diesen Job bekommen, weil. Und das muss ich auch erfüllen. Und das löst so eine gewisse Angst erstmal aus. Mhm. Aber sobald ich im Zug sitze, ist es weg. Und dann denke ich, okay, jetzt habe ich den Zugzeit, ich kann mich entspannen. Ja. Ist wie so ein Schulweg. Ich kann mich nochmal sortieren, ich kann mich vorbereiten. Und dann bin ich auch da und dann ist alles gut.
Genau, man schlüpft in eine andere Rolle, ne? In die gesellschaftliche Rolle, in die äußere Welt. Ja. Studentenjob. Hast du einen Studentenjob gehabt oder hast du
einen? Ja, ich hatte einen schönen Studentenjob. Ich habe ja vorher, bevor ich studiert habe, gekellnert und als ich studiert habe, hatte ich eine Band. Mhm. Und mit der bin ich aufgetreten. Wir haben so 70er-Jahre-Songs gemacht. Ich hatte noch eine Latin-Band mit, ich glaube, 13, 14 Ensemble-Mitgliedern mit Bläsern. Und diese Band, da war ich dann Frontsängerin. Das war so mein erster großer Schritt mit 20. Oh. Mhm. Dann wirklich so auf der Bühne zu stehen und Songs zu covern von, weiß ich nicht, die ganzen 70er halt. Stevie Wonder, Michael Jackson, sowas halt. Rock You, Rock With You. Ja, hab gerade auch einen Song, der heißt Rock You, fällt mir gerade ein. Ja, war eine coole Zeit. Da habe ich dann ein bisschen Geld verdient, ja. Aber ich habe mir immer mein eigenes Geld verdient, ja.
Ja. Cool. Rocky auf deinem neuen Album Move, was herausgekommen ist und mit dem du bald auf Tour gehst.
Ja, freue ich mich sehr.
Lieblingssüßigkeit vom Kiosk. Oh, meine Eltern waren ja Zahnärzte, ne? Das heißt, bei uns gab es überhaupt keine Süßigkeiten. Ich hatte
gar nicht.
Nee, ich hatte eine Mohrrübe in der Schultüte. Also, wie ist das bei dir?
Sagen wir mal so, verglichen mit der heutigen Ernährung und dem Wissen, was wir haben, bin ich. Also meine Mutter hat immer selber gekocht, insofern schon gesund groß geworden. Aber ich kann mich erinnern an das Nutella-Brot. Geil. Das war natürlich auch so Weizen-Roggenbrot, was ich jetzt heute gar nicht mehr kaufen würde. Natürlich kaufe ich Dinkel. Und da war dann Nutella drauf. Mache ich meinem Sohn aber auch manchmal. Weil das einfach, ich finde so ab und zu, oder heute habe ich auch wieder was Kleines reingepackt. Also früher in der Grundschule war bei ihm zum Beispiel, waren Süßigkeiten verboten, nur am Freitag. Und das fand ich eine tolle Regelung. Aha. Weil ich dachte so, weißt du, die Schüler werden da neidisch. Und ich finde es gut, dass man gesunde Sachen mitgibt. Und Freitag war Süßigkeitentag, da durfte man eine Süßigkeit reintun. Und bei mir damals gab es, ich kann mich sogar erinnern, meine Mutter hat mir manchmal ein Zuckerbrot gemacht. Wahrscheinlich war das so Zuckerbrot und Peitsche, weil meine Mama war ja Lehrerin. Und ich glaube, dass vieles, was in meinem Zeugnis steht, auch damit zu tun hat, weil ich glaube schon, meine Mama war schon streng, also liebevoll, aber sehr streng. Und ich glaube schon, dass das mit mir auch was gemacht hat, weil sie natürlich auch eine Erwartungshaltung, glaube ich, an mich hatte, dass mein Zeugnis so gut war.
So, jetzt geht's weiter, wenn du dich wieder hinsetzen könntest. Danke. Es war ja auch, ich meine, ein sehr strenges Umfeld, oder? Die DDR-Schulzeit, da gab es sicherlich ein paar Regeln, die man heute nicht mehr so umsetzen könnte, oder? Ein paar Rituale. Ich habe hier gelesen, eine Regel im Kinderhort zum Beispiel war, dass wie ein kleiner Schlafsoldat sollte man eine Schlafposition einnehmen.
Also ich habe das so empfunden im Nachhinein. Ne? Es war alles gleichförmig und es gibt ja Kinder, die hinterfragen. Und diese Kinder werden oft aber in der Schule, weil sie sich vielleicht nicht anpassen und Dinge hinterfragen, denen wird dann vielleicht vorgeworfen, dass sie nicht regelkonform sind oder so. In einem gewissen Maßen, ne? Aber ich finde es wichtig, dass Kinder hinterfragen. Und ich kann mich erinnern an den Gedanken, den ich hatte, weil der Auftrag, den wir hatten, war, dass wir die Hände zusammenfalten, also so aufeinander legen und unter den Kopf legen. Und ich weiß noch, dass ich als Kind gedacht habe, warum? Warum müssen wir jetzt alle warum die Hände falten? Also ich bin ja auch nicht gläubig, bin ja ohne den Glauben aufgewachsen. Also was hatte das für eine Bedeutung und warum müssen wir uns so einframen? Also so.
Was glaubst du, was steckte dahinter? Also was war das für
eine? Ich glaube, das hat was mit zu tun mit
Haltung oder wie?
Brav sein und auch Gehorsam. Also Gehorsam war schon etwas, was sehr wichtig war. Und die Schüler haben, also es hatte ja auch was Gutes in einem gewissen Sinne. Es war nur sehr extrem. Also es gab mehr Ordnung und Gehorsam und es gab auch weniger Gewalt, als es das heute gibt. Also es hatte auch was Gutes, aber natürlich nicht in diesem Strengmaße. Also das war die eine Geschichte mit dem Kindergarten, dass ich das dann eben nicht gemacht habe, weil ich mich geweigert habe, weil ich das doof fand und auch sonst nie gemacht habe und dann auch eine Rüge bekommen habe. Die zweite Geschichte war im Kindergarten, sowas prägt sich ja ein, dass wir immer aufessen mussten.
Krass, okay.
Egal, wie, es musste Ja, es musste aufgegessen werden. Und ich kann mich erinnern, meine Eltern kamen mich abholen und ich sehe das noch heute vor mir. Meine Mutter hat gefragt, was ich denn da in den Backen habe. Und dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich die Leber, auch voll eklig, die Leber, die wir bekommen haben, dass ich die eben nicht essen wollte. Und dann hatte ich diese Backen voll mit dieser trockenen Leber. Ja, und an sowas erinnert man sich, ne? Und in der Schule war es so der erste Schultag. Ich hatte eine ganz tolle Zuckertüte mit einem Plüschtier oben drauf und meine ganze Familie war da, ein Kurzhaarschnitt und sehr buschikose Sachen an. Und wir kamen in die Klasse rein und auch das sehe ich heute noch vor mir. Wir mussten also stehen, also stramm stehen. Wir haben alle zur gleichen Zeit Guten Morgen gesagt. Das finde ich ja eigentlich ein ganz schönes Ritual.
Mhm. Das gibt's ja auch noch hier und
da. Ja, das finde ich auch ganz schön. Und als wir uns aber hinsetzen mussten wir alle die Arme verschränken. Da habe ich auch schon gedacht, warum müssen wir denn jetzt alle die Arme verschränken? Also das war wirklich wie, okay, ich presse euch jetzt alle in ein Frame, in ein, ja, und da bleibt ihr auch drin. Und ihr habt zu gehorchen und ihr habt das zu machen, was wir sagen. Und ich glaube, wenn wir was hinterfragt hätten oder so, das war auf jeden Fall etwas, was sofort, glaube ich, unterdrückt wurde.
Also im Grunde, innerer und äußerer Gehorsam, ne? Ich glaube, dass diese äußere Form, die steht dann eigentlich nur für ein generelles so sich fügen, ne? Dass man dann
ja, es ist nur die äußere Form. Nee, das gefügig machen und das auch dieses gleichförmig sein, ne? Dass sich jeder anders, also man kann sich ja auch anders hinsetzen.
Das ist auch heute die Frage in den Klassenzimmern, ne? Dürfen die Kinder ein Käppi tragen? Dürfen die sich irgendwie, ne? Wo ist der Punkt, wo man dann sagt, sollen die jetzt flezen, sollen die jetzt kippeln? Es gibt ja auch Lehrer, die sagen, ihr dürft kippeln, weil Bewegung tut euch gut.
Mhm. Ja, und dann, wie hast du das gehandhabt?
Boah, gute Frage, ey. Ich war schon eher so, dass ich die Sachen geschehen habe lassen und geguckt habe, was ist da, was artikuliert sich da drin? Ne? Ja, ist es eine Individualität, ist es vielleicht irgendwas, irgendein Bedürfnis und so? Ich habe immer gerne die nächste Frage gestellt. So.
Also du hast dich gefragt, was für ein Bedürfnis steckt dahinter?
Genau. Was drückt sich da gerade aus? So,
das finde ich toll, aber du hast dahinter geschaut und viele Lehrer machen das eben nicht.
Dein Sohn ist ja jetzt in Bayern auf der Schule, hast du gesagt, ne? Gerade aufs Gymnasium gekommen. Der ist ja jetzt richtig dann in diesem Druck des bayerischen Schulsystems. Das ist ja, also ich glaube, ich würde kein bayerisches Abitur mehr bestehen, ganz ehrlich. Ich glaube.
Also ich bin ehrlich gesagt auch schockiert. Man hat das ja so gehört. Und wir sind jetzt umgezogen, weil, also du kannst zwar in Berlin ja auch 6 Jahre Grundschule machen, was ich toll finde. Also ich finde das für Kinder schön, weil sie eben auch noch Kind sein dürfen. Aber das Ziel war schon seit längerem, hierher zu ziehen. Und wir wollten eben, dass er frisch in die Klasse kommt. Na, dass er eben wirklich in die 5. Klasse mit allen zusammenkommt und dann nicht irgendwann hinterher. Und es war so die Frage, entweder jetzt oder nie. Und er wollte auch gerne hierher. Also er mag das hier unglaublich gern. Und trotz dessen, dass wir es hier super schön finden, muss ich sagen, dass das schon ein extremer Sprung ist. Also erstens von der Grundschule ins Gymnasium, aber dann auch noch aufs bayerische Gymnasium, ist natürlich echt ein Riesenschritt. Und wir sind oft echt perplex, was die da aufhaben und was die lernen müssen und wie die Ansprüche sind. Und ja, also ich bin nicht so ein Fan von diesem System, in dem ich auch aufgewachsen bin. Ja, ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich habe immer viel hinterfragt und ich habe mich oft gefragt, warum wir das und das überhaupt lernen, wofür man das braucht, außer man will Physiker werden oder Arzt. Aber ich kann mich erinnern, ich habe eigentlich so wenig behalten nach der Schule, als ich 18 war. Ich war so weltfremd. Wir hatten so viele Themen nicht, politische Themen. Ich wusste nicht, wie ist eine EC-Karte, wie das alles funktioniert, Verträge. Also klar, wir hatten auch Wirtschaft und Recht, das hat meine Mutter zum Beispiel auch unterrichtet, aber es war viel zu weltfremd eigentlich. Und wie gesagt, ich habe ein Praktikum gehabt, das heißt auch im Hinblick auf die Jobs, die man später machen kann, ich finde, dass da viel mehr Bedarf ist mit den Kindern und Jugendlichen wirklich, dass die sich ausprobieren und wirklich noch mehr Perspektive bekommen, was sie machen können, weil die meisten, sind wir mal ganz ehrlich, die Abitur haben. Die meisten haben keine Ahnung, was sie danach machen sollen.
Das stimmt. Also, dass die Schule natürlich nicht so wahnsinnig direkten Praxisbezug hat, das ist ja das ist ja schon lange, lange bekannt. Und die Idee ist immer, dass man natürlich in der Schule so eine Grundlage bekommt. Ne? Und
das ist ja auch richtig. Ich finde ja auch Wissen super wichtig. Ja, ja.
Danach kommt das kalte Leben quasi. Ja. Und die Idee ist schon, dass man irgendwie diese grundkulturellen Kompetenzen drauf hat und so, und dann erschlägt einen das Leben sowieso. Ja, wenn deine Schulzeit, wenn du sie in 3 Emojis beschreiben müsstest.
Es gibt doch diesen Emoji, ich weiß aber nicht, ob der einen Stinkefinger zeigt oder der so wütend ist. Weißt du, diesen mit den, wo so der Rauch rauskommt?
Den, glaube ich,
gemischt mit vielleicht einem Gähnzeichen vor Langeweile.
So ja, das ach, passt, okay.
Und dem ganz normalen, ich glaube, irgendwas mit Freunden. Gibt es ein Emoji mit Freunden? Ich glaube, die Umarmung, der Umarmungs-Emoji, oh, der schön, für meine Freunde steht, die ich ja dann immer in der Schule getroffen habe. Und was für mich immer so das Schönste war, meine Freunde zu treffen.
Also bei mir war es schon so ein Angst-Emoji. Ich hatte immer Panik, so drangenommen zu werden. Und so. Also so.
Oh ja, das habe ich auch. Ja, Angst-Emoji würde ich auch nehmen, ja. Selbst ich bin ja auch immer beim Singen dran gekommen. Und ich habe ja ähnlich wie du am Anfang immer gezittert. Bis ich dann einmal gut gesungen habe und dann wurde ich sofort vom Musiklehrer supported. Der hat eigentlich meine Karriere angestoßen. Ja.
Das wollte ich vielleicht jetzt mal abschließend sagen. Also ist es eine Lehrerin oder ein Lehrer? Ich weiß es nicht. Ich habe aber hier gelesen über dich, dass der gesagt hat, mach was mit deiner Stimme.
Ja, das weiß ich noch bis heute. Er hat genau gesagt, so eine Stimme lässt man nicht brach liegen. Und dass ich Gesangsunterricht nehmen soll und dass ich in die Gesangsgruppe kommen sollte, die ich immer so bewundert habe auf der Bühne. Da schließt sich nämlich der Kreis. Mhm. Und später stand ich dann nämlich da auf der Bühne. Ja. Und dann habe ich sogar beim Projekttag, habe ich mich getraut, das Projekt, weiß nicht, Gesangsunterricht habe ich, glaube ich, gemacht, Chor. Und ich habe dann mit denen so von Every Breath You Take gearbeitet. Und da war ich echt mutig. Also da habe ich mit den ganzen 12ern dann noch Oh Happy Day erarbeitet und habe mich davor die hingestellt und habe mit denen Chöre gemacht. Also absurd eigentlich. Das war meine Schullaufbahn dann von unauffällig zu plötzlich habe ich die ganzen 12-Klässler geleitet.
Und dann bricht es aus einfach raus. Aber wie schön ja. Ist sowas, wenn sich dann so etwas im Leben plötzlich dann doch, ja, manifestiert und aus einem herausbricht. Und,
ja.
Und wer weiß, vielleicht hat diese eine Lehrer oder die Lehrerin, ne, so eine Stimme lässt man nicht brach liegen, dann eben doch, also auf jeden Fall ja die Wahrheit gesagt irgendwie. Und
einfach eine Bestätigung von einem Professionellen zu bekommen. Ich glaube, das ist ja bei The Voice auch so, dass die Kids und Jugendlichen einfach vielleicht auch hingehen, um einfach mal eine professionelle Meinung zu bekommen. Bilde ich mir das ein? Habe ich da vielleicht eine besondere Stimme? Ja, und ich lasse es jetzt mal professionell beurteilen.
Genau, und das Hinaustragen in die Welt, das ist einfach das Wichtigste von allem. Ne?
Ja, alles, was wir so lernen, das weiterzugeben, ist was Schönes. Ob als Lehrer oder in einer anderen Form, durch Musik oder durch Podcasts. Oder es gibt so schöne Formen, Wissen weiter zu vermitteln.
Ja. Heute anwesend für uns Yvonne Katterfeld. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Yvonne.
Ja, dir auch. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
Danke. Ebenso.
Dankeschön.
So, meine Lieben, frischen Schulstoff gibt es immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ganz wichtig, gebt bitte eine gute Note. Eine 2 bis 3 oder von mir aus auch ein schwach ausreichend. Hauptsache, ich werde Lehrer des Jahres. Und bevor ihr in die Pause geht, hier nochmal alle Mitglieder meines Cholerikums. In der Kaffeeecke Executive Producer Sabrina Andorfer. Wie immer nicht vorbereitet, Projektleitung Eva Hoos. Auf dem Weg in die Tonhalle, Redaktion Clara Diekmann, Stundenplanverantwortliche und erste Aufnahmeleitung Carlotta Schuld, Leitung der Medien AG, Sounddesign und Postproduktion Lorenz Schuster. Nachsitzen mit Herr Schröder ist eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag von MDR Jump mit mir, Johannes Schröder, als Host. In freundlicher Zusammenarbeit mit meiner engagierten Schulleitung HB Management. Und hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp für die Streber unter euch.
Diese Nachbarschaft ist etwas ganz Besonderes.
Türken sind zugänglicher als ihr. Wir kommen auch zu 10 auf einen Menschen und fragen, ob er ein Problem hat.
Ja.
Weil uns sein Wohlergehen interessiert.
Ja, klar, genau.
1 Live. Stabile Nachbarn. Der neue Comedy-Podcast.
Mein Name ist Ozan Yaran. Du bist die Sandra Sprünken.
Herzlich willkommen bei den stabilen Nachbarn. Wohnort
mittendrin.
Lustig, deep und ehrlich.
Unsere Tür ist immer auf für eine gute gemeinsame Zeit.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. 1 Live.